Heute zu Gast bei Behind the Sea, Bernd Storm van Skravesande. Bernd ist der Co-Founder von Bits & Pretzels und auch von Abo Alarm. Das heißt, einige da draußen werden ihn oder zumindest die Bits & Pretzels kennen, denn das ist ja eines der größten Founder, Investoren und natürlich auch C-Level Events, was wir hier draußen haben. Und mit dem Unique Selling Point natürlich, dass das Ganze zum Teil auch auf dem Oktoberfest, also hier auf der Münchner Wiesn stattfindet. Das macht das Ganze natürlich besonders und da haben wir auch drüber gesprochen, warum. Bernd hat mir natürlich auch erzählt, wie er zu den ganzen Sachen gekommen ist, wie er auch ursprünglich mal Abo Alarm gegründet hat, aufgebaut hat, zum Teil noch neben dem Job und dann auch verkauft hat. Wir haben über das ganze Thema Events gesprochen, wie man sowas skaliert, wie es dann auch gewachsen ist, wie er die ganzen Sachen unter einem Hut bringt und was er so übers Gründen und auch über die Zukunft denkt. Da haben wir auch noch einen kleinen Exkurs zum Schluss gemacht. Also, los geht's mit Bernd. Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Bernd, willkommen im Podcast.
Ja, freut mich, dass ich da sein darf.
Hey, ich muss dir kurz erzählen, ich habe gerade so einen Full-Circle-Moment gehabt hier, weil wir sind hier im Ostbahnhof in München. Und zwar, ich habe früher mal selber Events gemacht, aber so im kleinen Rahmen. Ja, nicht so wie ihr, was du uns gleich erzählen wirst, wie das alles entstanden ist, sondern so als Student und Schüler und dann so Partys abends, aber dann teilweise schon mit 1.500 Leuten. Und ich war wo ich das entschieden habe, dass ich das machen will, da war ich hier im Harry Klein, als hier noch die ganzen Clubs waren in diesem Viertel. Und dann war dann das erste Mal drin und dachte mir, wow, das will ich machen. Und ich war dann tatsächlich auch 6-7 Jahre dann Resident-DJ im Harry Klein, habe dann Audio gemacht und während ich diese Audiosachen gemacht habe, habe ich wiederum gelernt, wie man schneidet, was ich heute brauche beim Podcasten und jetzt heute mache ich Podcast quasi an dem Ort, wo alles angefangen hat, mit jemandem, der sogar seinen Lebensunterhalt mit Events jetzt irgendwie verdient, oder?
Ja, absolut. Jetzt ist das tatsächlich mein Hauptberuf, aber ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal Events machen werde. Da sind wir so reingerutscht, ja.
Ja, erzähl mal, also stell dich einmal vor und sag uns, was du heute machst.
Also ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der Bits & Pretzels. Die Bits & Pretzels ist ja Europas führende oder eine von Europas führenden Startup-Konferenzen, die während des Oktoberfests stattfindet, hier in München. Aus 60, 70 Ländern kommen 7.500 Gründer, Investoren, Vorstände von großen Unternehmen aus dem Mittelstand, ja, um in Dialog zu treten, ja, um ein Netz zu werken, um sich weiterzubilden, zu informieren. Ja. Natürlich alles sehr, sehr gründerzentrisch. Das heißt, wir bieten viele Formate, bei denen der Gründer die Investoren treffen kann, egal ob sie oder Later-Stage-Finanzierungsrunden. Wir bieten Formate an, wo Gründer auf Vorstände treffen können, um potenzielle Kundenbeziehungen anzubahnen oder auch Produktentwicklungen gemeinschaftlich anzubahnen. Das ist alles, was der Gründer so braucht, bieten wir eben hier. Und es kommen eben tatsächlich jetzt regelmäßig 7.500 Personen hier nach München aus aller Welt. Ja. Und das war eine lange Reise, gehen wir vielleicht nachher nochmal später drauf ein, aber was immer und grundsätzlich gilt bei jeder Ausgabe, bei jeder Edition ist, dass wir dem Prinzip treu bleiben von Gründer für Gründer. Und das heißt, wir alle, also der Andi, mit dem ich es gegründet habe, der Felix, mit dem ich es gegründet habe, den Christian, wir sind alle selber Gründer und haben uns im Prinzip die Veranstaltung entwickelt, gebaut, die wir selber gerne als Gründer besuchen möchten, immer besuchen wollten. Und da waren uns immer natürlich die Business-Relevanz sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn ein Gründer Zeit investiert, 3 Tage in eine Veranstaltung, dann muss auch wirklich was rumkommen. Aber gleichzeitig auch sollte es immer eine schöne Experience sein, also eine Zeit, die ich gerne hier genieße, investiere, also Time worth spent muss immer sehr, sehr gegeben sein.
Mhm. Wie lange ist so eine Konferenz?
Ja, die dauert 3 Tage in der Zwischenzeit. Also wir sind die ersten 2 Tage sehr klassisch auf dem Gelände der Messe München, im sogenannten ICM. Da findet man eine Ausstellung, viele Vorträge, können wir gleich nochmal darauf eingehen. Und der 3. Tag, und das ist sozusagen unser Secret Sauce, unser Signature Move, findet nicht im Messegelände statt, sondern auf dem Oktoberfest. Mhm. Und da haben wir die Möglichkeit, mit allen Gästen, also 7000 Gäste, gehen dann gemeinsam am 3. Tag ins Oktoberfest zum sogenannten Liquid Networking. Aber auch das ist kein Besäufnis, wie man so, sich vorstellen könnte, sondern wirklich ein strukturiertes Networking. Ja. Und du kannst dir das so vorstellen, dass an jedem dieser vielen, vielen Tische sitzt ein Table Captain. Und der Table Captain ist ein Gründer, der es geschafft hat, ein Investor, der sehr gut vernetzt ist, oder ein Vorstand. Mhm. Und die normalen Teilnehmer können sich dazu buchen im Vorfeld, weil ich schon immer mal mit dem Franz von Atreus sprechen wollte, ja, weil ich eine Produktidee habe, weil ich gerne Intros haben möchte. Und so versuchen wir es sicherzustellen, dass die, die es wie gesagt schon geschafft haben, schon ein bisschen weiter in der Karriere sind, die Jungen helfen.
Okay, cool. Also sehr interessant natürlich. Oktoberfest ist ja perfekt auch, um dann Deals abzuschließen.
Ja, absolut. Ich meine, die Business Wiesen gibt es schon seit vielen, vielen Jahren und wir haben das noch ein bisschen größer gedacht.
Ja, cool. Wir haben auch letztes Jahr konkurriert. Ich hatte letztes Jahr auch eine Podcast-Wiesen, nur 2 Tische natürlich sind ein bisschen kleiner gewesen, aber da waren ein paar Leute, die von mir waren, die waren auch bei euch und andersrum, glaube ich.
Also ja, konkurrieren kann man da gar nicht sagen, weil das ist der Sinn und Zweck, ja, dass zum Beispiel du dann den Tag nutzt, wenn alle aus der Branche in München sind, dass man eben sogenannte, wir sprechen dann von Side-Events macht oder von parallel veranstalteten Events. Es ist, wir können das gar nicht mehr alles zählen, aber es sind über 150 Veranstaltungen finden an diesen 3 Tagen rund um die Bits and Pretzels in der Stadt und auch auf dem Oktoberfest statt.
Sehr gut, cool. Nehme ich nochmal zurück so in die Zeit, das machen wir auch gleich noch, also wie das alles entstanden ist, aber was hast du dir denn damals als Gründer gewünscht, was du jetzt quasi umgesetzt hast?
Eine sehr gute Frage. Also der Impuls, warum wir die Bits and Pretzels in München gegründet hatten, war im Prinzip da. Jetzt müssen wir in die Vergangenheit gehen, ins Jahr 2013. Damals wurde Startup oder Startup-Städte mit Berlin gleichgesetzt. Das war die Zeit, die große Zeit von Rocket Internet, von den Samba-Brüdern. Und München war sehr leise. München hatte schon immer viel Tech-Talent und hatte auch schon große Internetfirmen wie ImmoScout oder Check24 damals. Aber es war fast ein Synonym, wenn du gründest, dann gehst du nach Berlin und nicht nach München. Und das hat dazu geführt, dass bei meiner eigenen Gründung und auch galt auch für meine Kollegen, dass es operative Probleme gab. Ich hatte zum Beispiel einen Entwickler aus der Ukraine gefragt, ob er zu meiner Firma kommt, Abo Alarm. Und er sagte, nein, wenn ich nach Deutschland gehe, dann gehe ich nach Berlin. Und das war natürlich ein Problem für mich. Das kann doch nicht sein. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben beschlossen, eine Plattform zu bauen, einen Leuchtturm zu bauen, auf der sich dann eben Münchner Gründer, Investoren sich sehr effizient austauschen können. Und das ist eben dieser Wunsch auch, dass man diese Zeit, die man investiert, man ist ja immer am Hasseln und immer am Arbeiten als Gründer, 24/7 tatsächlich. Mhm. Und dass du dann, wenn du sagst, bist jetzt 3 Tage vom Schreibtisch weg, ja, dass du diese Zeit sehr effizient nutzt. Das heißt, wir haben immer Wert drauf gelegt, dass die Networking-Formate sehr präzise sind, dass die Personen, die da auch teilnehmen, sehr gut kuratiert sind, sodass ich eigentlich keine unnötigen Gespräche habe, keine wertlosen Vorträge habe, dass die eben auch sehr kuratiert sind. Wir bei jedem Vortrag, bei jedem Redner achten wir darauf, dass der Inhalt fresh ist, dass er neuartig ist und dass man das nicht schon auf YouTube auch schon alles konsumieren kann. Das sind so kleine Details und gleichzeitig eben sollten wir immer auch Spaß haben auf dieser Veranstaltung.
Ja, cool. Okay, nenn mal so 2, 3 der letzten bekannten Gäste, damit man weiß, wo das jetzt ist. Und dann will ich wissen, wie das erste Event war. Also wer da so da war.
Also, du sprichst jetzt, du gehst jetzt auf die Celebrities ein.
Ja, genau, die wir. Ist schon beeindruckend, wenn man so die Namen liest. Ne?
Ja, also in der Tat war das eine Strategie von uns am Anfang, um auf die Veranstaltung aufmerksam zu werden. Das ist ja ein Event, du kennst es ja, sind ein Wanderzirkus, ein Kampf um Aufmerksamkeit, um Relevanz. Und du musst ja erstmal dahin kommen, dass die relevanten Personen, du bist so relevant wie die Personen, die zu deiner Veranstaltung kommen.
Genau.
Und wenn du eben nicht die Top-Investoren aus dem Silicon Valley hast und aus die Besten aus München, Berlin und so weiter, dann macht das was mit deinem Produkt. So, wie schaffst du das, dass die Top-Gründer auch mal kommen? Also du machst sie neugierig. Sagen, okay, die Veranstaltung gibt es viele, aber es gibt vielleicht nur eine, auf der Barack Obama persönlich live spricht. Ja? Und das war natürlich 2019, also vor Covid, war das ein unglaublicher Moment für uns natürlich auch persönlich, mit ihm auf der Bühne zu sein. Aber das war auch für viele Teilnehmer wahnsinnig inspirierend. Ja? Ich bin auch ein großer Fußballfan und da kennst du es vielleicht auch, wenn man sagt, ich möchte einmal Messi live im Stadion gesehen haben. Du kannst ihn immer im Fernsehen sehen, jeden Mittwoch, aber live im Stadion ist vielleicht noch was anderes. Und genauso versuchten wir immer wieder solche Highlight-Speaker in die Räume zu bringen, wo man spürt, wo man vielleicht auch Fragen stellen kann. Ja, das war auch großartig bei Arnold Schwarzenegger, der eine fantastische Karriere erst im Sport, dann als Schauspieler, dann als Politiker gehabt hat. Und wenn der dann noch so offen ist auf die Interaktion mit den jungen Gründern, das war einfach fantastisch. Das war eine Gänsehaut-Atmosphäre.
Ja, ja, total. Also das ist schon echt beeindruckend. So Barack, also wie kriegt man den? Hast du den kalt gemailt?
Also Outreach. Also brutal hartnäckig. Und das ist nichts, was man auf Knopfdruck bei Amazon bestellt natürlich, sondern wir haben über viele Jahre, ich glaube es waren 5 Jahre oder 4 Jahre, darauf hingearbeitet, bis es mal geklappt hat. In dem Sinne, dass es in seinen Terminkalender klappt, dass wir ihm bieten können, was er benötigt an Sicherheit etc. Und das war tatsächlich ja, über alle Kanäle. Wir haben die Politik bemüht, wir haben unser Gründernetzwerk bemüht, wir haben alle bemüht, die möglicherweise Kontakt haben. Es sagen ja immer viele, sie haben Kontakt. Und irgendwann kam das natürlich der Moment der Zusage. Wir wussten gar nicht, auf was wir uns einlassen, muss man auch sagen. Den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten zu haben, bedeutet ja ein wahnsinniges Sicherheitsrisiko in der Stadt. Das wussten wir ja gar nicht. Ja, da hat zum Glück die Stadt und das Land Bayern da sehr gut und tatkräftig mitgeholfen, dass das alles sehr reibungslos und professionell abläuft.
Ja. Okay, ja, ist natürlich super beeindruckend, aber natürlich ist viel beeindruckender das eigentlich, was dann dahinter steht. Deswegen erzähl mal von der ersten Veranstaltung. Wie habt ihr euch kennengelernt und wie habt ihr die erste gemacht? Das so mal als Story, damit man jetzt diesen Vergleich sieht zu heute und jetzt, wo es jetzt halt 7.500 Personen da kommen.
Ja, also angefangen hatten wir tatsächlich der Andi und ich als Selbsthilfe. Er sagt, hier ist nichts in München und wir brauchen ein Netzwerk, wir müssen uns vernetzen und haben, das war Ende 2013, 70 Gründer ins Hofbräuhaus zur Weißwurst und Weißbier eingeladen für 2 Stunden. Ja, und das ist uns wirklich schwer gefallen, diese 70 an einem Freitagvormittag in den Raum zu bekommen. Ja, aber das Prinzip war schon damals ähnlich. Wir haben einen ersten Redner gehabt, das war der ehemalige Oberbürgermeister von München, der Christian Ude. Ja. Wir haben viele angeschrieben, er hat sich gemeldet und danach ging es eigentlich nur noch um den Austausch untereinander. Die Leute saßen ich weiß nicht, ob du das Hofbräuhaus kennst, nicht der große Raum, aber es gibt noch versteckter da oben kleine Veranstaltungsräume. Einfach bei Bier und ein bisschen Essen und Brezel hat man sich dann ausgetauscht. Wer bist du denn? Was machst du? Aha, solche Plattformen gab es wenig damals in München tatsächlich. Während es in anderen Städten wie London, Berlin ganz üblich war, dass man regelmäßig, vielleicht auch manchmal zu viel, auf Veranstaltungen abhängt und dort sich vernetzt. Und das hatte hier tatsächlich gefehlt. Ja, das wussten wir nicht. Das haben wir erstmal, wir haben das ja nicht strategisch geplant. Wir machen jetzt erstmal 70, dann 500 und dann 3.500 und 7.000, sondern wir haben uns so treiben lassen. Wir haben es ja gemerkt, oh, da ist Nachfrage. Beim zweiten Mal waren es nicht 70, sondern 140. Beim dritten Mal waren es 300. Und dann kam schon als Redner der ImmoScout-Gründer, der Max Wittrock von MyMüsli, die bayerische Ministerpräsidentin, Wirtschaftsministerin, stellvertretende Ministerpräsidentin Ilse Aigner. Und da merkst du schon, da ist irgendwas. Ja? Die Leute wollen den Austausch. Die Leute brauchen eine Plattform, um sich zu zeigen, zu präsentieren. Ja, am liebsten würde jeder reden und jeden präsentieren. Aber da immer das richtige Maß zu treffen. Und so sind wir eben von den kleinen Bierkellern in München. Irgendwann waren wir mal im Löwenbräukeller, dem größten Bierkeller. Und damals, dann waren wir schon zu dritt. Da ist der Felix Haas dazu gekommen. Und nach dieser Veranstaltung im Löwenbräukeller, bei der erstmals auch Gründer aus dem Silicon Valley vorgetragen haben, das war dann einer der Gründer von Tinder, von Shazam. Und die sind alle gern gekommen nach München, weil erstmal ist eine interessante Stadt. Dann während des Oktoberfests, das finden die Amerikaner besonders gut. Und natürlich auch dieses etwas andere Format, ja, hat die schon neugierig gemacht. Und wir waren uns natürlich auch damals nicht zu schade, wenn man fragt, warum kommen die dann? Wir kannten niemanden, die kannten uns nicht. Wir haben dann einfach mal 500 Gründer angeschrieben und davon haben drei geantwortet und gesagt, ich komme. Also einfach viel hilft viel manchmal.
Ja, genau. Das ist, so ist meine Strategie dann auch am Anfang gewesen.
Ja.
Später wird es dann einfacher.
Genau. Also je mehr Reichweite du hast, desto leichter geht es dann wahrscheinlich auch mit den Gästen.
Genau.
Und so. Und dann kam der Moment, dass wir uns zusammengesetzt haben. Dann waren wir zu viert, dann kam noch der Christian dazu. Also jetzt machen wir es groß. Jetzt machen wir es groß, nicht mehr in den Bierkellern Münchens, sondern jetzt gehen wir in die auf das Messegelände, in das ICM-Messe München. Ja, das bedeutet natürlich wahnsinnige sprunghafte Kosten erstmal. Ja. Und wie gesagt, wir sind ja bis auf Christian hatten wir keinerlei Eventerfahrung und haben das wirklich bei Learning by Doing gemacht. Sind natürlich da sensibel auch im Cashflow immer gewesen. Die Einnahmen kommen spät, die Ausgaben kommen früh. Und haben gemerkt, okay, jetzt ist aus diesem ausgearteten Hobby, wie wir es genannt haben, ist ein Geschäft geworden. Ja. Okay. Mit Angestellten. Wir waren damals ein Team von 7 Leuten, 8 Leuten dann. Und das war schon wirklich der Moment, wo wir gemerkt haben, okay, jetzt wird's ernst. Und das ist nicht mehr so eine Veranstaltung, die du einfach mal wieder absagen kannst oder verändern kannst. Jetzt zählt die Industrie drauf, unsere Partner, die Politik, die Universitäten, die brauchen eine Plattform. Jetzt dürfen wir sie auch nicht enttäuschen. Und wir haben uns natürlich überlegt, als Produktmenschen, die normalerweise vom Computer Software programmieren oder Dienstleistungen entwickeln und anbieten, wie können wir unser Produkt einzigartig machen. Ja. Also gut, im Messegelände sind viele Veranstaltungen. Ja. Die merkst du im Zweifel gar nicht, ob du in Köln, Berlin, München oder London bist. Sie schauen immer ähnlich aus. Was können wir machen? Und dann kam natürlich der Heureka-Moment, lass uns auf die Wiesen gehen. Aber nur ist das natürlich nicht so einfach, einfach mal mit 5.000, 7.000 Leuten aufs Oktoberfest zu gehen. Ja. Weil das natürlich, es braucht Reservierungen, man muss aufpassen, wenn man damit wirbt und das ist ja alles sehr streng reglementiert. Und dann haben wir gemerkt, wie unternehmerisch die bayerische Regierung ist und die Stadtpolitik. Ja, und die haben so, okay, die haben verstanden, was wir brauchen. Sie haben auch verstanden, dass die Gründung, die Startups immer wichtiger werden für die Region. Ja. Wir haben die Top-Talente aus den Universitäten. Wir haben die großen Konzerne aus Deutschland, wir haben die großen Player aus den USA. Wir brauchen auch diese Schnellboote, die stark wachsenden Startups. Haben gesagt, wir machen da was gemeinsam. Ja? Und so hatten die Ilse Aigner und der Seppi Schmidt, der damals zweiter Bürgermeister war, die Intro zum Christian Schottenhamel hergestellt, der Wiesenwirt, der Wirt des ältesten Wiesenzells auf der Wiesen. Und ja, siehe da, dann haben wir einen Modus gefunden, der konform ist aller Regeln, dass wir eben um 10 Uhr morgens dann zum Frühstück, zum bierlastigen Frühstück und zum Networking auf die Wiesen gehen. Und damit hatten wir ein Produkt geschaffen, was einzigartig auf der ganzen Welt ist. Plötzlich konnten wir sagen, das kannst du nur auf der Bits and Pretzels erleben. Stimmt. Du musst auf die Bits kommen, wenn du diese auf der einen Seite hohe Business-Relevanz haben wolltest, wo wirklich aus 60, 70 Ländern alle Teilnehmer kommen, aber gleichzeitig diesen bayerischen Charme, diese Oktoberfest-Gemütlichkeit mal genießen willst.
Echt gut. Wie viele Leute seid ihr jetzt?
Im Team?
Ja.
20.
20, okay.
Ja. Die Fulltime an der Bits arbeiten.
Und das ist dann auch quasi, also das, euer Einkommensstrom, also das Geschäftsmodell dahinter sind Ticketpreise, oder?
Ticketing und Partnering.
Ticketing und was ist Partnering dann?
Sponsoren. Wenn jetzt beispielsweise Google oder SAP seine Produkte und Dienstleistungen anpreisen will, dann können sie das machen, kriegen Sichtbarkeit und Reichweite und entsprechend verlangen wir etwas dafür.
Ja, verstanden. Also
wir haben ja wirklich, musst du dir vorstellen, wir sind zwar gründerzentrisch, in dem alles auf den Gründer ausgerichtet ist, aber damit wir haben 500 Vorstände, also C-Levels, auf der Bits & Pretzels. Die kommen nicht, weil sie neugierig sind auf bestimmte Startups. Die kommen auch nur, wenn es ein höchst relevantes Umfeld ist für die. Deswegen haben wir diesen CIO AI Summit ins Leben gerufen, der auf der Bits & Pretzels stattfindet und der zum einen ein hochrelevantes inhaltliches Programm zum Thema AI aktuell abbildet, aber gleichzeitig auch sehr effizient die Brücke zu vielen relevanten Startups den CIOs bietet, sodass sie sehr viel Mehrwert wieder innerhalb kürzester Zeit bekommen. Ja, und das war, so brauchen wir solche Relevanzinseln auch für Investoren, die wieder eine eigene Bühne haben, wo sie LPs finden, wo wir haben Roundtable für die Politik, müssen wir immer wieder relevant, man muss relevant sein, ja, damit man, damit sich diese alle durchwegs erfolgreichen und beschäftigten Menschen sich die Zeit nehmen, auf die Bits and Pretzels zu kommen.
Sehr cool. Also mega interessant. Ich werde dieses Jahr auf jeden Fall auch irgendwie kommen.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf.
Dass wir irgendwie vereinen können. Wie bist denn du da hingekommen? Du hast ja schon angekündigt oder kurz erwähnt, dass du selber ja auch gegründet hast. Fang mal da an, wo man anfangen muss, dass man das dann auch versteht.
Ich bin in Wien aufgewachsen und habe dort an der WU Betriebswirtschaft studiert. Ne? Und habe immer wieder mal schon geschielt dahin, so, boah, jetzt, das war 1998, das war also absolute Internet-Hype-Phase, Bubble-Phase 99, dachte, jetzt müsste ich eigentlich auch gründen. Habe es aber nicht gemacht. Ja. Zwischen wollen und machen ist ein großer Unterschied. Und bin 2000 nach München gekommen, zu Capgemini, habe dort bis 2005 als Berater gearbeitet, aber habe von 2003, 4, 5 dann den Doktorarbeit geschrieben an der Uni Witten-Herdecke, das heißt, ich war freigestellt und hatte während des Studiums wieder gedacht, ja, eigentlich müsste ich gründen, habe es aber wieder nicht gemacht. Ja? Mhm. Also nachträglich hat mich das ein bisschen geärgert, gefuchst. Mhm. So, und dann bin ich nach dem Studium bin ich zu Fujitsu Siemens gewechselt, nach München wieder, Strategieabteilung, so eine Stabsstelle. Mhm. Das war 2006 und damals war ein interessanter Job und Top-Umfeld, Top-Kollegen, Top-Vorstand. Also das hat schon gut funktioniert. Aber dann habe ich mir zum dritten Mal die Frage gestellt, will ich gründen? Und dann, ja, ich will gründen. Ja, ich will jetzt gründen, jetzt oder nie, fange ich damit an. Und habe damals ging ganz viel im Bereich Social, das ist Social Networks. Es gab Social Network, natürlich das große Facebook, aber es gab auch ein StudiVZ für die deutschen Schüler und Studenten, gab aber auch für Sportler, für Hundebesitzer und so weiter. Also alles wollte man vernetzen. Aus heutiger Sicht ein bisschen wahnsinnig, aber das war eben dieser Trend. Und ich hatte mit einem Kollegen aus der Unternehmensberatung und einem dritten, dem Techniker, eine Idee im Bereich Social Search, also Verknüpfung von Social Netzwerken und Suchmaschine. Ja. Mhm. Und wir hatten auf PowerPoint von Friends and Family wirklich gutes Geld eingesammelt, mittlerer sechsstelliger Betrag und haben gnadenlos gescheitert. Also innerhalb kürzester Zeit, das Produkt war gut, es mangelte aber komplett an der Traktion, an der Kunden, an der Nutzung. Und das war ein absoluter Tiefpunkt. Also ich war maximal frustriert. Ich habe gesagt, schlaue Folie malen als Berater, schlaue Folie malen in der Strategieabteilung und dann kriegst du nicht mal hin, so ein Drei-Mann-Team über ein Jahr so aufzustellen, dass entweder eine Folgefinanzierung oder Umsatz kommt. Also ich war massiv frustriert, ja, abgesehen davon, dass auch viel privates Geld in dem Startup stand. Und das war eine schwierige Zeit tatsächlich. Und dann habe ich überlegt, ja, was mache ich wieder? Gehe ich wieder zurück in die Beratung oder was soll ich machen? Und ich konnte es so für mich nicht stehen lassen. Ich sagte, Bernd, du warst total abgelost. Und es war total wertvolle Erfahrung, aber nachher wahnsinnig blauäugig naiv in diese erste Gründung gegangen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich gründe nochmal. Ja, und jetzt versuche ich, die offensichtlichen Fehler, die ich damals gemacht habe, zu vermeiden und daraus zu lernen, um Erfolg zu haben. So, und dann habe ich tatsächlich nochmal gegründet, und zwar war das Abo-Alarm. Das war ein Verbraucherportal, auf dem man Verträge so einfach kündigen konnte, wie man sie normalerweise abschließt. Nur das Kündigen haben alle Anbieter, egal ob das Handyanbieter waren oder Datingseiten, so schwer damals gemacht, das war 2008, wie es nur ging. Ja, und das war tatsächlich ein Painkiller, unsere einfach mit wenigen Klicks einen Vertrag zu kündigen. Und siehe da, es hat funktioniert. Ja, es war lange Zeit, es war gebootstrapped ohne Investoren. Aber wie gesagt, wir wollen das erstmal stabil machen und wir wollen das Geld vom Kunden holen. Das hat auch ziemlich schnell geklappt und haben uns eben durch den Umsatz dann refinanziert. Die ersten Jahre war das allerdings ein Moonlight-Projekt. Das heißt, immer wenn tagsüber war ich dann Freelancer-Berater, habe Geld für die Familie. Ich bin Familie, in dem Zeitraum auch noch Familienvater geworden, zweifacher. Das war eine sehr intensive Zeit. Und habe abends und am Wochenende Abo-Alarm vorangetrieben. Und nach 3-4 Jahren war es dann soweit, dass ich da Fulltime eingestiegen bin. Das war dann so 2013. Mhm. Und es war dann auch der Moment, an dem ich parallel Bits and Pretzels gestartet habe, 2013. Okay. Also allein, weil ich dann gemerkt habe, okay, jetzt ist mein einziges Standbein ist Abo-Alarm. Ich bin jetzt Gründer hier, ich bin nicht mehr Berater, ich mache nur noch das. Die Firma muss wachsen. Wir waren damals 10 Mitarbeiter, am Schluss dann 40. Mhm. Und jetzt, ich bin aber ein Outsider hier eben auch so. Ich hatte gesagt, Berlin war nicht bekannt und ich war auch nicht bekannt. Ich war ja viele damalige Gründer kamen ja von der WHU, Koblenz, aus den bestimmten Netzwerken oder zumindest TU. Ich war irgendwie in Wien studiert, dann Unternehmensberatung, dann Siemens. Ich war alt, also war nicht so gut vernetzt. Und dann hat das irgendwie gepasst, parallel noch die Bits and Pretzels aufzubauen, wobei das nie eben geplant war, daraus ein großes Geschäft zu machen. Das war mehr so ein Tool, um München voranzubringen, um uns, mir das Gründerleben zu erleichtern. Mhm. So, und das waren sie, und da, ab da lief es eigentlich parallel. Auf der einen Seite Abo-Alarm, das habe ich dann 2018 verkauft an ProSieben oder an Verivox und ProSieben. Und die Bits and Pretzels lief eigentlich dann mit einem professionellen Team. Wie gesagt, das waren dann, heute sind wir 20 Personen, damals eben circa 7, 8 gewesen, lief parallel. Ja. So, das waren so die Bumpy Ride war das, mit wirklich persönlichen Niederlagen, aber aus denen auch, ich glaube, ohne die hätte ich auch die Energie nicht gehabt. Ich musste es mir selber beweisen, das wäre so ein ewiger Komplex geblieben wahrscheinlich, wenn ich da zurückgesplickt hätte. Du hättest es nochmal versuchen müssen. Deswegen bin ich dankbar. Man muss aber auch sagen, es ist immer auch Glück dabei. Ja, sowohl bei Abo-Alarm als auch bei Bits and Pretzels hatten wir auch ganz kritische Momente eingangs. Ja, anfangs, weil wir einfach auch wenig Erfahrung hatten, bis wir das Ganze eben dann 2015, 2016 professionalisiert haben.
Okay. Wow, also schon interessant. Abo-Alarm war aber schon profitabel, als du Bits and Pretzels gestartet hast, oder?
Das war dann schon profitabel. Ja. Wie gesagt, wir hatten keine Investoren. Wir haben das aus dem Umsatz raus finanziert. Bei Abo-Alarm waren wir 2 Gründer. Und auf den Co-Gründer habe ich auf einer Konferenz kennengelernt tatsächlich. Mhm. Und das hat sich sehr organisch Jahr für Jahr 20-30% gewachsen, bis eben dann ProSieben gesagt hat, das passt so gut zu unserem Verivox damals, Tarifrechner. Mhm. Wer kündigt, schließt auch ab. So schloss sich dann der Kreis auf der Seite, bis wir das verkauft haben, weil es nach 10 Jahren Bootstrapping und ich sag mal auch wirtschaftliche Nahtoderfahrungen, die es manchmal dann natürlich gibt, wenn du nicht den großen Investor oder Partner in der Region, dann war man auch froh, dass man dieses Kapitel abschließen konnte nach dieser langen, langen persönlichen Geschichte davor.
Ja. Super spannend. Also Story finde ich sehr interessant. Jetzt bist du ja jemand, der super viel in dieser Gründerszene unterwegs ist. Allein durch Bits and Pretzels siehst du so viele Geschäftsmodelle. Du bist bestimmt auch jetzt am Zeitgeist dran und kriegst mit, was so passiert. Wo siehst denn du gerade so die größte Chance? Also was, wenn du jetzt nochmal gründen würdest, was würdest du gründen?
Wenn ich jetzt nochmal studieren, ich muss so warten, wenn ich jetzt nochmal studieren würde, würde ich sicherlich nicht mehr Betriebswirtschaft studieren, sondern etwas Technisches. Ja? Ich weiß nicht, ob es Informatik ist oder Maschinenbau oder Elektrotechnik, weil ich natürlich sehe, dass der Shift von den reinen Software-Startups und Companies gerade ganz stark, vor allem natürlich auch in München, muss man sagen, in dem Bereich Deep Tech verfolgt. Also wir reden heute nicht über Tarifrechner mehr, sondern über ESA Aerospace, die Raketen ins Weltall schießen, über Quantum Systems, die mit ihren Drohnen unsere europäische Souveränität sichern, Helsing ähnlich. Wir reden über Proxima Fusion oder auch Marvel Fusion, die sich zum Ziel gesetzt haben, die Kernfusion und damit die Energieproblematik zu lösen. Das sind also wirklich, sagen wir, andere Themen, tiefgreifende Themen. Das bewegt gerade hier die Startup-Szene. Das heißt, da gab es einen ganz kleinen Shift, vor allem, muss ich auch sagen, natürlich hier in München, getrieben durch die Universitäten, durch die Unternehmertum, die ja wirklich aus dieser Talenteschmiede eine Gründerschmiede gemacht haben. Ja.
Okay, also das heißt, du würdest wahrscheinlich ein Deep-Tech-Unternehmen dann
gründen, oder? Ja, das finde ich schon spannend. Ja, also
Okay. Ist
natürlich ganz was anderes. Ja, und man kann das auch nicht planen. Da musst du wirklich, da musst du der Tüftler sein, so wie ich gerade gehört habe. Der Daniel Metzler hat schon, der Gründer von ESA Aerospace, hat schon als Kind in der Werkstatt von seinem Vater Maschinen entwickelt und mit Lego die komplexesten Systeme gebaut. Also das muss dir natürlich auch liegen. Ja? Und kann man auch nicht auf Knopfdruck machen. Aber das ist natürlich das, was die Welt gerade voranbringt. Also diese Integration von Software, Hardwareentwicklung, Robotik, künstliche Intelligenz, da ergeben sich natürlich wahnsinnige Möglichkeiten.
Was glaubst du, wie sieht denn dann irgendwann mal unsere Gesellschaft aus? Also ich würde gerne mal so ein paar Hypothesen machen, einfach mal festhalten, weil es lustig ist, wenn man sich das in 5 Jahren dann anhört. Weil wenn jetzt so diese Armee an Robotern auf uns zukommt, die sind super intelligent, die lernen alle voneinander und die sind wahrscheinlich mechanisch irgendwann auch sehr gut. Dann hast du wahrscheinlich auch dieses Video gesehen mit diesen chinesischen Robotern, die da
absolut.
So Backflips machen.
Wäre das nicht
gemacht. Also denkst du so,
könnte ich nicht.
Also das war schon wild, das fand ich echt interessant. Jetzt ist es nicht mehr so lange hin, bis die wahrscheinlich schon auch irgendwie so mechanische Sachen machen und dann vielleicht doch die Küche aufräumen, habe ich auch schon mal so ein Video gesehen. Wobei man aber heutzutage nicht mehr genau weiß, sind das Fake-Videos oder ist das echt. Aber irgendwann kommen wir dahin. Was bleibt denn dann noch? Was machen wir denn dann eigentlich noch?
Wir stiften woanders Wert. Ich vergleiche das ganz klar mit dem Geldautomaten. Ich glaube, es ist ganz anders, aber vielleicht, und das hinkt vielleicht als Vergleich, aber ich orientiere mich daran. So, damals dachte man, oh Gott, was sollen denn die ganzen Bankmitarbeiter machen, wenn es jetzt Geldautomaten gibt und sie kein Geld machen? Die machen was anderes, sie beraten. Und ich glaube, ähnlich wird es jetzt hier sein. Das heißt, wenn du Softwareentwickler bist oder Designer bist, dann kannst du sicherlich nicht so weitermachen, wie es bisher der Fall war. Ja? Sondern du musst exzellent darin sein, diese ganzen Tools und die künstliche Intelligenz zu nutzen, zu orchestrieren, damit das Bestmögliche rauskommt. Das heißt, ein einzelner Entwickler wird viel, viel effizienter. Ja? Und die, die das beherrschen, werden wahnsinnig viel Impact haben in der Wirtschaft und auch wahrscheinlich viel verdienen oder gut gründen können. Während die sich diesen Trends verschließen, ja, wir reden jetzt erstmal über die AI-Tools im Arbeitsumfeld, die werden Probleme haben, weil die werden nicht ausreichend Mehrwert liefern. Es wird dann wirklich Organisationen geben, die aus wenigen Menschen und vielen Agenten bestehen werden. Weniger Personal wird gebraucht, aber gleichzeitig gibt es auch schon erste Statistiken, die sagen, es wird mehr Entwickler geben von denen, die damit gut umgehen können, weil plötzlich kann ich als Softwareentwickler viel mehr leisten, ich kann viel mehr Code produzieren, ich kann mehr schaffen, sodass es sich wieder rentiert für ein Unternehmen, einzelne Personen einzustellen, die das gut orchestrieren können. So, das ist dieser Software-Part. Also let's see. Was mich natürlich nachdenklich stimmt, ist die Geschwindigkeit, also in der jetzt dieser Shift kommt in den nächsten 5 Jahren, das ist die These, deine These war ja in 5 Jahren, wird es Möglichkeiten geben, die sind heute noch gar nicht absehbar. Und die Menschen am Arbeitsmarkt oder in der Ausbildung, die haben gar keine Zeit mehr, sich so schnell dran zu passen. Die industrielle Revolution, die ging über Jahrzehnte. Man konnte sich mal einen gewissen Ausbildungsweg einschlagen und den hat man dann verfolgt. So, und jetzt weißt du noch gar nicht, wo die Reise hingeht und du musst sehr agil sein. Das heißt, du musst wirklich auch flexibel sein, dich dann den aktuellen Trends oder Entwicklungen anzupassen.
Okay. Also irgendwie ich bin super optimistisch auf der einen Seite für die ganzen Sachen, weil pessimistisch sein wär super demotivierend bei der ganzen Geschichte. Auf der anderen Seite bin ich auch echt irgendwie verwirrt, weil man Man denkt zwar ja, also da kommen dann neue Aufgaben und neue Themen, aber irgendwie kann man sich noch nicht so richtig vorstellen, was es ist. Das liegt wahrscheinlich daran, dass man das immer aus der Vergangenheit
Ja,
ableitet, weil man
genau.
die Zukunft ja nicht kennt. Aber was ich zum Beispiel mir vorstellen kann, ist, wenn ich jetzt versuche, meinen Eltern schon oder meiner Oma zu erklären, was ich jetzt heute mache beruflich, so mit diesem Podcast und so, das ist ja ein Teil von meinem Beruf, da sind die auch so, hä, wie kann man dafür Geld? Das verstehe ich nicht. Und also die verstehen das halt nicht. Wahrscheinlich verstehen wir jetzt nicht, was in 5 Jahren tatsächlich dann da dahinter steht, oder? Wie ist das?
Ja, genau, weil die Entwicklung eben so schnell, ich glaube, ganz wenige Menschen wissen es genau und die definieren auch diese Zukunft, in der wir leben werden. Ich bin grundsätzlich positiv gestimmt, weil es wird sich eigentlich nicht viel ändern. Die, die leisten wollen, die gut sind, die zu den Besten zählen, die werden sehr gute Chancen haben. Ja, die Mitläufer werden so lala Chancen haben und die Schlechtesten haben keine Chance. Das ist aber heute auch schon so. Und jetzt haben wir noch, du hast gerade die Eltern oder Großeltern angesprochen, jetzt haben wir noch den großen demografischen Wandel. Es werden sehr viele Jobs wegfallen, Arbeitskräfte wegfallen. Das muss ja auch irgendwie aufgefangen werden. Deswegen sind wir vielleicht dankbar, dass es in 10, 15 Jahren diese tanzenden oder arbeitenden Roboter geben wird, die unser Wirtschaftssystem am Laufen halten werden, ja, weil es einfach de facto zu wenige Arbeitskräfte in Deutschland, in Europa geben wird.
Okay. Ist es dann nicht eigentlich jetzt eine gute Idee zu sagen, man macht Events, oder? Weil Events sind ja eigentlich was, das kann die AI nicht, oder?
Witzig, genau das haben wir vor 2 Wochen auch in unserem Management-Meeting gesagt. Es ist auch ganz schön, dass wir mit echten Menschen zu tun haben, weil wir, ja, weil es da eben nicht hinterfragt wird. Allein diese Unsicherheit bedeutet auch für viele Startups, die gerade Finanzierung suchen, ein Problem. Ja, die Investoren bewerten da auch einen Risikoabschlag. Ja, wer weiß, wie es weitergeht. Ja, und gut, wir suchen keine Investoren, aber wir haben mit echten Menschen zu tun und wir wissen ja seit Covid, dass es immer wieder persönliche Treffen geben muss, weil es von den Menschen gefordert wird. Während, kurzer Exkurs, während Corona-Zeiten, als keiner die Arbeit gehen konnte, als wir nicht stattfinden konnten über 2 Jahre, nur virtuell, da war ja schon eine starke These, dass es nie wieder in Real-Life-Events geben wird, weil es nicht so effizient ist wie virtuelle Veranstaltungen, virtuelle Konferenzen. Die ganzen Softwareanbieter schossen aus dem Boden,
Ja, ich erinnere mich.
unendlich viele, extrem hoch bewertet, weil gesagt, das ist die Zukunft, super effizient, bam, 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 bam. Aber nach 1,5 Jahren haben alle gesagt, ich halte diese Zoom-Calls nicht mehr aus, ich will diese ganzen Tag in diese viereckigen Kästchen, Videokonferenzkästchen nicht mehr sehen. Und das hatten wir 2022 erlebt, was es für einen Run gab auf die Veranstaltung. Alle waren froh, dass das beendet war, dass man sich wieder persönlich zeigen kann, persönlich austauschen kann, persönlich präsentieren kann, was man Tolles vorhat. Das war ja auch nicht klar. Es gab gute Verfechter für die einen, die sagen, es bleibt virtuell, weil super effizient. Die anderen haben gesagt, nein, der Mensch ist Mensch und der braucht den persönlichen Austausch. So, der letztere These hat gewonnen, aber klar war das nicht. Und wir waren natürlich sehr froh, dass das so eingetreten ist. Und die
Ja.
Bits and Pretzels eigentlich nach Covid so populär und so erfolgreich waren wie nie zuvor. So, obwohl wir keinen Barack Obama hatten. Ja. Wir hatten die Michelle Obama, war da auch sehr gut
Stimmt,
auf der
ja.
Bühne. Also das war, deswegen sind wir froh, weil wir eben sehen, wie wertvoll der persönliche Austausch ist. Ja.
Ja, total. Ja, ich bin mal gespannt, also ich schaue ja auch unser eigenes Geschäftsmodell an und also ist nur meine persönliche Meinung, ist nicht die der Firma. Aber irgendwie muss da ja auch was dazukommen noch. Und ich überlege die ganze Zeit auch, was es ist. Auf der einen Seite tun wir ja schon, wir sind ja schon so eine halbe Mediencompany, sieht man hier ja. Ich mache ja Podcasts. Die sind zwar jetzt noch nicht so mit den großen Medienhäusern zu vergleichen, aber fast schon. Und Teilformate sind es. Und dann auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Intelligenz, die wir entwickeln. Wahrscheinlich haben dann auch viele Firmen, die jetzt vielleicht so, ja, sich transformieren müssen, nehmen noch andere Geschäftsmodelle mit dazu von Sachen, die es jetzt schon gibt. Sowas wie zum Beispiel Events, sowas wie zum Beispiel Medienformate, sowas wie zum Beispiel System of Records, dass man sagt, man hat Daten, die man irgendwie im Unternehmen hat und die man vielleicht irgendwie produktivieren kann. So in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen im Übergang, oder?
Na gut, also ich glaube, Media ist ein ganz spezielles Feld. Jeder braucht seine eigenen Kanäle, ja, über die er seine Messages, seine seine Produktwerbung oder seine Informationen ausspielt. Das wird immer wichtiger. Sehen wir, wie umkämpft jetzt auch schon die Social-Media-Kanäle sind, wie teuer das wird, wenn man da stattfinden will. Das heißt, das, was du machst, ist absolut wertvoll für Atreus, für dich auch persönlich, aber natürlich für Atreus, weil ihr da eine gewisse Zielgruppe erreicht, die ihr über die anderen Kanäle gar nicht mehr bekommt. Das heißt, diese Owned Media ist wertvoller denn je, es gehört eigentlich schon zur Kernkompetenz eines jeden Unternehmens, auch wenn er Schrauben herstellt, glaube ich, dass eben diese mediale Reichweite, die gemanagte Reichweite hier im Mittelpunkt einer jeden Kommunikationsstrategie auch steht, ja, und auch Kundenstrategie. Das andere, dass man jetzt Events macht, um sein eigenes Geschäftsmodell unterstützen. Ja klar, es gibt immer dominierende Geschäftsmodelle, da verdiene ich mein Geld und dann kann ich schauen, was kann ich sonst noch subventionieren, was dann indirekt auf mich einzahlt. Ich meine, wir sehen immer wieder wenn wir bei dem Beispiel Events bleiben, diesen Trend hin zu Hausmessen, weg zu Hausmessen, hin zu Hausmessen, weg zu Hausmessen, hin zu Hausmessen, weil es super, wir bauen unsere eigene Plattform und wir laden alle ein und wir ownen das Programm zu 100% und können gestalten. So, rechnen wir ab, war eine tolle Veranstaltung, ui, war das teuer. Oh, war das viel Aufwand. So, wieder weg von Auswahl. Da merkt man, ich bin halt nur einer von vielen.
Ja.
Manche gehen wieder hin. So, oder man einigt sich auf einen Modus, eine Partnerschaft, die eben dann zielführend ist. Ja, und das muss jedes Unternehmen, hängt ja auch wirklich von Größe, vom Produkt, von der Branche ab, wo es Sinn macht. Ja.
Ja. Spannend, ja. Was würdest du, gibt's irgendwas, oder anders gefragt, gibt's noch irgendwas, was du machen würdest, oder was würdest du machen, wenn man dir alles jetzt wegnehmen, verbieten würde?
Wenn man mir alles wegnimmt, also.
Ab morgen hättest du einen freien Tag.
Also nicht mehr arbeiten,
ich könnte machen.
Also in der Arbeit wegnimmt, nicht die Familie.
Oder? Nee, nicht die Familie, okay. Sorry, ja. Nee, aber wenn man jetzt hier dein Business-Thema an alle weg,
so. Da würde ich wieder was anfangen. Also,
ja.
Ich liebe ja es, etwas anzufangen. Ja, also wirklich aus einer Idee hin, von der Idee einen Kündigungsdienst oder von der Idee eine Veranstaltung zu machen, bis dahin, dass die ersten Gäste kommen und der erste Redner aufnimmt. Total geil. Ja, also diesen ersten Schritt, diese Realisierung, erstmal, ich habe die Idee, es gibt drei Momente, ich habe die Idee. Der zweite Moment ist, die Idee ist so stark, dass ich sie umsetzen werde. Und die dritte, ich habe es umgesetzt. Und das sind magische Momente. Ja, und das wirklich aus dem Nichts etwas schaffen, das fasziniert mich. Das ist, wenn du mich heute fragst, was ich machen würde, ich würde auf die Suche gehen, was ich mache, was ich wieder neu starte, was ich umsetze. Cool. Aber ich kann dir nicht sagen, was es konkret ist. Perfekt. Ich habe einige verrückte Ideen, aber verwerfe ich auch. Es ist keine dabei, wo ich sage, das mache ich jetzt. Aber ich will es nicht ausschließen, dass ich noch was mache.
Ja. Werden wir auf jeden Fall sehen, wenn wir das nächste Mal sprechen. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. War super cool, sehr offen, hat mir total Spaß gemacht und wie gesagt, Full-Circle-Moment hier bei mir heute.
Vielen lieben Dank, Franz.
Toll, wer jetzt noch dabei ist, der hat das wieder wie immer bis zum Ende durchgehört. Ich bedanke mich. Ich freue mich, wenn ihr uns Feedback gebt. Das könnt ihr entweder machen, indem ihr Kommentare schreibt auf LinkedIn oder ihr lasst eine Bewertung da für den Podcast. Ich freue mich auch über ein Abo. Die meisten Leute, die zuhören, haben den Kanal nicht abonniert. Das ist auch nicht so schlimm, aber es ist was euch nichts kostet und was mir natürlich dieses Format ein bisschen weiterkriegt. Und ihr wollt ja immer gute Gäste und deswegen hilft das natürlich. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann würde ich ihr LinkedIn präferieren. Unten sind die Links in den Shownotes zu Bits & Pretzels und auch zu Atreus, Hide Against Struggles und zu unseren Kanälen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr interimistische Themen bei euch im Unternehmen habt, sprich, wenn ihr gerade auf der Suche seid nach den richtigen Leuten zur richtigen Zeit bei euch, dann kommt gerne auf mich zu, wir können einmal sprechen. Das können M&A-Topics sein, Systemeinführungen, Linienmanagement oder auch einfach multiple Programme, die ihr im Unternehmen gerade umsetzt, wo die Person dann auch wirklich nach einer gewissen Zeit auch einfach dann nicht mehr gebraucht wird, weil ihr die Kompetenz jetzt intern habt oder eben die Ressource nicht mehr benötigt. Da freue ich mich auf jeden Austausch und aufs nächste Gespräch mit dir, Bernd.